Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wieder ein Philosophie-Special für euch dabei. Wir werden heute sprechen über Simone Weil und ihr Werk. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es anschließend noch eine Verkostung, nämlich Meisels Weiße Original. Simone Weil lebte von 1909 bis 1943 und war eine französische Philosophin, Mystikerin und politische Aktivistin, die durch ihre tiefen und oft radikal kritischen Ansichten zu Ethik, Politik und Religion bekannt wurde. Trotz ihres kurzen Lebens hinterließ sie ein relativ großes Werk, das bis heute viele weitere Philosophen beeinflusst hat. Darüber werden wir später noch hören. Und sie gilt als eine der wichtigsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Einige ihrer wichtigsten Werke tragen Namen wie Schwerkraft und Gnade, die Verwurzelung oder auch Erwartung Gottes. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Also was wir schon mal sagen können, ist, dass über sie und ihr Werk nicht so furchtbar viel gesprochen wird, immer noch nicht, mehr als früher, aber weniger als zum Beispiel über Hannah Arendt oder Simone de Beauvoir. Wenn man so mag, so könnte man Weil zum jüdischen Humanismus zählen, obwohl sie sich ja selbst nicht als solche sah. Und schon an diesem Satz sieht man, dass es schwierig werden wird, ihr in allem immer gerecht zu werden und ihr in allem immer zu folgen. Das an sich ist vielleicht schon kompliziert, es wird aber noch viel komplizierter, weil diese Frau eigentlich eine sehr komplizierte Persönlichkeit war. Nun, sie war natürlich eine französische Philosophin, Mystikerin und vor allem auch politische Aktivistin. Sie kommt aus Paris, haben wir schon gehört. Sie war eine scharfe Kritikerin des Marxismus, setzte sich intensiv mit Fragen der Gerechtigkeit und der menschlichen Existenz auseinander. Und trotz ihrer kurzen Lebensspanne hat sie einen bleibenden Einfluss auf die Philosophie und Theologie des 20. Jahrhunderts hinterlassen. Ein zentraler Gedanke in ihrem Werk ist die Décréation, also die Idee der totalen Selbstentäußerung vor Gott. Sie stammte aus einer großbürgerlichen jüdischen Familie. Ihr Vater kam aus Straßburg, war Arzt und hieß eigentlich Bernhard Weil und später dann eben Weil. Die Mutter stammte ursprünglich aus Galizien, kommenden russisch-ukrainisch-jüdischen Familie, die dann sich später in Paris niederließ. Die Eltern galten als liberale Demokraten, das ist nicht ganz unwichtig, wenn man sich mal das Werk von Simone Weil anschaut. Der Vater war Sanitätsarzt im Ersten Weltkrieg und wurde so an viele Orte berufen. Er nahm die Familie aber überall mit hin, er wollte sie nicht in Paris lassen, wo sie bis dahin lebten. Simone wollte schon als Kind keinen Zucker mehr essen, weil dieser ja dann anderen Menschen im Krieg fehlen würde. Sie wollte, dass jeder Gramm Zucker, den sie nicht brauchte, an die Front geschickt wird.
Das hat schon viel Foreshadowing betrieben, glaube ich.
Ja, absolut. Absolut. Sie selber entschied sich sehr früh für ein Leben in freiwilliger Armut, um die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse besser zu verstehen. Sie war bekannt für ihr tiefes soziales Engagement und ihre Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Anarchisten. Sie begann mit 11 intensiv griechische Literatur zu lesen, zunächst noch in französischer Übersetzung. Sie las englische Literatur im Original, eine Sprache, die sie zeitlebens lieben sollte. Und das Griechische hat sie dann in der Schule gelernt und es dann bis zur Perfektion gebracht. Sie bezeichnete sich dann schon als 10-Jährige als Bolschewistin und fühlte sich revolutionären Gruppen zugehörig. Das mit 10 sehr sportlich, weil als ich 10 war, fühlte ich mich überhaupt niemandem zugehörig, irgendwie außer mir selber. Also ich würde das Wort Bolschewist nicht mal erklären können.
Also. Das passt auch so richtig schön zusammen. Also in den 2000er wäre sie so richtig schönes Emo-Kind gewesen, herrlich.
Ja. Ja, so ein bisschen, ne?
Herrlich, herrlich. Nicht Emo, aber so ein Anarcho.
Ja, ja.
Punk-Kind mit, genau, sehr schön.
Sowas halt.
Den, mit dem Kapitalismus.
Mhm. Ja, genau. Den Versailler Vertrag lehnte sie ab und bezeichnete ihn als abscheulich. Da war sie gerade mal 11, 12 Jahre alt. Ich war, wie alle Menschen, sagt sie, während des Ersten Weltkriegs übertrieben patriotisch. Der Wille, den besiegten Gegner zu demütigen, heilte mich für immer von dieser naiven Form des Patriotismus. Mit 12. Im Studium an der École Normale Supérieure hielt sie fest, dass es sich hierbei um eine Veranstaltung von Professoren für Professoren handelt, die Professoren hervorbringen, die wiederum Professoren erzeugen. Um das auszugleichen, arbeitet sie schon während des Studiums im Sommer auf Bauernhöfen. Und das heißt, dass sie hier 10 Stunden am Tag arbeitet, weil sie es so will, nicht weil man sie dazu zwingt. Das alles zum Teil weit über ihre Kräfte hinausgehend natürlich. Ihre erste Lehrtätigkeit begann sie dann 1931 als Philosophielehrerin am damaligen Mädchengymnasium in La Puy. Das ist ca. 75 Kilometer südwestlich von Saint-Étienne. Und sie begann zu unterrichten. Und dieser Unterricht gestaltete sich derart, dass es ihr nicht um das Ergebnis ging, sondern um das Denken an sich. 20 Minuten konzentrierte Aufmerksamkeit sind wichtiger als 3 Stunden Fleiß. Sie war sehr beliebt bei den Schülerinnen, bei den Eltern der Schülerinnen nicht so sehr. Es standen nämlich Dinge über sie in der Zeitung. Ihr Engagement für die Gewerkschaft, ihr Einsatz für die Arbeitslosen, das Abgeben ihres eigenen Lohnes an die Arbeitslosen. Sie tauchte bei Demonstrationen auf. Sie lädt Arbeitslose zu Schulmahlzeiten ein. Das war natürlich eigentlich für die Schülerinnen vorgesehen. Und schließlich wird sie von der Schulbehörde vorgeladen. Und sie steht immer häufiger in der Zeitung. Es steht dann in der Zeitung die rote Jungfrau aus dem Stamme Levis. Die Botschafterin des Evangeliums von Moskau hat den Unglücklichen ihre Doktrin aufgeschwatzt und sie irregeleitet. Schließlich wurde sie versetzt. Und es war ihr eigentlich auch ganz recht, denn Le Puy war viel zu klein für das, was sie vorhatte und was sie wollte. Und sie wird schließlich zitiert: Entlassen zu werden ist mir immer als der Höhepunkt meiner Karriere erschienen. Vor Antritt ihrer nächsten Stelle geht sie im Sommer 1932 erstmal nach Berlin. Sie hatte große Sympathie für Deutschland wegen der radikalisierten politischen Lage und erhoffte sich hier eine Revolution. Sie blieb einige Wochen und im Anschluss daran schrieb sie über den Nationalsozialismus: Kein anderes Volk ist wirkungsvoller Propaganda so zugänglich wie das Deutsche. Romantische junge Leute sind von der Perspektive des Kampfes, der Hingabe des Opfers angezogen. Die Gewalttätigen von der Gewissheit, eines Tages unbegrenzt morden zu können, schrieb sie 1932. Sie beschreibt in den Artikeln über den Führer und über Erschütterung der Schwäche der linken Parteien. Ein Jahr später nimmt sie dann viele Geflüchtete auf. Sie schreibt damals schon von Folter, von den Qualen in den ersten KZs. Ihre nächste Stelle ist in Saint-Étienne. Dort geht sie dann erstmal bei Bergarbeiterdemonstrationen ganz vorne mit. Sie trägt die rote Fahne und hält eine Ansprache. Zur gleichen Zeit diskutiert sie mit Leo Trotzki, der bei den Eltern untergekommen ist. Sie ist nicht seiner Meinung. Sie sagt: Die Illusion der marxistischen Revolution besteht darin, zu glauben, die Opfer der Gewalt, da sie an den sich ereigneten Ausschreitungen unschuldig sind, würden, wenn man die Gewalt in ihre Hände legt, einen gerechten Gebrauch von ihr machen. 1934 zieht sie sich von den Gewerkschaften und der praktischen Politik zurück, um ein Jahr zu forschen, wie sie sagte. Sie nimmt dann Urlaub für ein Jahr für private und persönliche Studien. Sie möchte einen großen Text schreiben, was sie auch macht. Er heißt, und das jetzt wird's schwierig für mich, Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Sie schreibt über die Ursachen von Freiheit und sozialer Unterdrückung. Und sie sagt: Es scheint ziemlich klar, dass die heutige Menschheit überall zu einer totalitären Form der sozialen Organisation tendiert. Um den Begriff zu verwenden, den die Nationalsozialisten in Mode gebracht haben. Das heißt, zu einem Regime, in dem die Staatsmacht in allen Bereichen souverän entscheidet, sogar und vor allem im Bereich des Denkens. Und sie geht in Fabriken. Sie möchte sehen, wie das ist, wenn man in einer Fabrik arbeitet. Sie möchte dieses Leben komplett teilen und erleben. Der Urlaub ist unbezahlt und auch das Geld der Eltern lehnt sie natürlich ab. Sie möchte den Lohn bekommen, den alle in den Fabriken bekommen. Und sie möchte sehen, ob nicht Veränderungspotenzial vor Ort möglich ist. Sie misstraut mehr und mehr den Gewerkschaften und den politischen Parteien. Und sie befindet, dass das alles Ausbeutung und Sklaverei ist. Sie sollte nie mehr vergessen, was sie in diesem Jahr erlebte. Zwischendurch geht sie in die Schweiz, um sich zu erholen, da ihr Körper nicht mehr mitspielte. Letztlich hielt sie das Jahr aber mit mehreren Unterbrechungen durch. 1936 ist dann Bürgerkrieg in Spanien und was macht sie? Sie schließt sich den internationalen Brigaden an. Sie war ja eigentlich immer Pazifistin, hat aber nun den Eindruck, dass es gut und wichtig ist, für diese gute Sache zu kämpfen. Nach wenigen Wochen verbrüht sie sich schwer die Hände, sodass die Eltern sie aus dem Lazarett holten. Die Wunden heilten nicht gut. Überhaupt ist sie jetzt auch schon schlecht ernährt. Seit Kindertagen hat sie Schwierigkeiten, sich zu ernähren, ihrem Körper das zu geben, was er braucht. Sie muss wieder in die Schweiz, um sich zu erholen. Von da bricht sie nach Italien auf und studiert dort zwei Dinge. Zum einen den Faschismus unter Mussolini und zum anderen die Kunst. Sie geht zunächst einmal in Florenz zum faschistischen Zentrum, um sich dort als Sozialistin vorzustellen. Sie erlebt daraufhin eine interessante Diskussion mit jungen Faschisten. Einer der Faschisten, der sie wohl ein bisschen mochte, sagte, dass sie eigentlich eher in die Tiefen eines Salzbergwerkes gehörte. Sie entgegnete, dass ihr die Atmosphäre des Bergwerks weniger drückend erschiene, als diese Besessenheit einer Nation, die Anbetung der Kraft in der brutalsten Form der Kollektivität. Diese getarnte Vergöttlichung des Todes. Und dann eben die Kunst. Stundenlang in der Medici-Kapelle. Was Florenz angeht, so ist es meine Stadt, sagt sie. Unter seinen Bäumen muss ich ein früheres Leben verbracht haben. Sobald ich die Brücken über dem Arno sah, fragte ich mich, wie ich so lange hatte fortbleiben können. Und Florenz fragte sich ebenfalls, weil Städte es lieben, geliebt zu werden. Das ist natürlich alles wahnsinnig schön geschrieben auch, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich schön zu lesen auch. Aber eigentlich war ihre Seelenheimat Assisi. Alles ist franziskanisch in Assisi. Alles ist für Franziskus. Sie sagt, man könnte glauben, die Vorsehung hätte diesen lächelnden Felder die rührend demütigen kleinen Kapellen als Vorbereitung für sein Kommen geschaffen. Sie hatte eine sehr frühe Beziehung zu diesem Franziskus. Sie sagt, ich wurde früh von einer großen Liebe zum heiligen Franz ergriffen, sobald ich von ihm erfuhr. Ich habe immer geglaubt und gehofft, das Schicksal werde mich eines Tages zwangsweise in jenen Zustand des Landstreichers stoßen, den er freiwillig auf sich nahm. Und noch in ihrem letzten Buch schrieb sie noch über den Sonnengesang von Franziskus als Juwel der vollkommenen Schönheit. Im Anschluss versucht sie es dann wieder mit Schuldienst, wird aber krank. Sehr krank sogar. 1938 im Sommer geht sie dann nochmal nach Italien. Jetzt weilt sie in einem kleinen Ort in der Nähe von Venedig namens Asolo. Hier betrachtet sie lange die Fresken der Kapelle, die unter dem abbröckelnden Gips zu sehen waren, und lässt den Oberen der Stadt dann keine Ruhe, sich doch bitte um diese Fresken zu kümmern. Sie schreibt darüber einen Aufsatz, der allerdings erst 1951 veröffentlicht wird. Und das führt dann dazu, dass diese Fresken tatsächlich freigelegt werden. Dann ist Krieg. Sie hilft Flüchtlingen, beschäftigte sich zu dieser Zeit aber auch mit der indischen Philosophie. Noch immer ist sie beurlaubt und darf ja demnächst als Jüdin sowieso nicht mehr arbeiten. Das versteht sie nicht, da sie sich nicht als Jüdin sieht, sondern natürlich als Christin. Sie ist entsetzt über die Nichtverteidigung, über die Kapitulation der Franzosen. Flieht dann mit den Eltern in den noch unbesetzten Teil Frankreichs nach Marseille. Der Bruder flieht in die USA, sie möchte das nicht, sie möchte, dass Frankreich sich erhebt. Sie beschäftigt sich nur mit den Gnostikern und den Katharen. Dieses Christentum, was dort gelebt wurde, das sei ja eben kein römisch Verfremdetes, sagt sie, und auch kein Verfremdetes durch die Welt des Alten Testaments, was sie nicht als Vorgänger des Neuen Testaments sah. Sie sah die Vorgänger bei den griechischen Mystikern. Sie findet hier eine wunderbare Synthese mit einem Gefühl für Gleichgewicht, Harmonie, Mittel und Maß. Interessant. Gleichgewicht, Harmonie, Mittel und Maß. Woher kennen wir das? Nur das Gleichgewicht zerstört die Gewalt und hebt sie auf. Die soziale Ordnung kann nur auf einem Gleichgewicht der Kräfte beruhen. Ja, da hat der gute Camus gut zugehört. Und das wurde dann durch die Inquisition, die Orthodoxie, zerstört. Aber wir müssen diese Keime neu ergreifen und verstehen. Und es sei eine absurde Idee, die Geschichte als einen Fortschritt zu definieren. Es sei eine fatale Idee, diese Fortschrittsgläubigkeit. Es wurde unglaublich Wesentliches zerstört, was wir wiederfinden müssen, sagt sie. Sie hat nun Kontakt zu den Dominikanern, vor allem zu Jean-Marie Parent. Sie empfindet eine tiefe Freundschaft für diesen Freund Gottes. Sie erzählt ihm aber, dass sie ja eigentlich wieder aufs Land müsse. Er vermittelt ihr dann den Kontakt zu Gustave Thibon. Das ist ein katholischer Schriftsteller und Winzer, bei dem sie dann länger wohnt. Hier macht sie wieder eine intensive Erfahrung, was Landarbeit angeht, in diesem Fall Feldarbeit, nämlich Weinlese und alles, was damit zusammenhängt. Thibon ist schockiert von ihrem Auftreten, wie sie angezogen ist und wie sie sofort mit ihm diskutiert. Sie ist ja nicht katholisch, nicht wahr? Also führte das natürlich sofort zur Diskussion. Und so ist man sich in vielen Themen uneinig. Dann raucht sie auch noch permanent, möchte im Freien schlafen, nicht im Haus, sondern unter freiem Himmel. Sie möchte nichts zu essen und auch kein Geld. Das alles versteht er überhaupt nicht und toleriert es auch nicht. Es entsteht eine intensive Freundschaft voller Diskussionen, überzeugt sie dann davon, in einer kleinen Hütte zu übernachten. Da brennt aber ständig Licht, weil sie nachts schreibt. Sie bringt ihm Griechisch bei. Und sie legt ihm das griechische Vaterunser nahe, was sie ihm nochmal völlig neu auslegt. Dieses Vaterunser spricht sie vor und während der Arbeit, weil man ja nicht aufhören könne, dieses Gebet zu sprechen. In diesem Gebet seien ja alle anderen Gebete enthalten, sagt sie. Es sei als Gebet das, was Christus als Mensch sei, sagt sie. Sie hat für die theistischen Menschen eine bedeutende Studie zum Vaterunser dieser Zeit geschrieben. Das muss man schon sagen. Dennoch wurde sie nie auf dem Papier Christin, weil ich trete nicht ins Christentum ein, ich lebte schon immer darin. Und dann ein Brief an den Kommissar für Judenfragen. Sie habe ja nun alles getan, was sie von den Juden wollten, nämlich Rohstoffe erzeugen. Sie sei nun Landarbeiterin geworden, habe sich dem Wunsch der Regierung gefügt. Aber sie sei der Regierung am Ende dankbar dafür, dass sie von der sozialen Kategorie der Intellektuellen ausgeschlossen worden sei und wieder richtig der Natur und der Erde zugefügt wurde. Zitat: Nur wem tägliche Erschöpfung schmerzlich die Glieder krümmt, nur der besitzt die Erde und die Natur. Nur wer sich im weiten Zeitraum von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in täglich erneuter Pein von einer Ermüdung zur nächsten schleppt, nur dem gehören die Tage, die Monate und die Jahreszeiten und des Himmelsgewölbes rastlose Runde. Nur er begleitet den Lauf der Gestirne. Nur er erlebt die Tage und träumt sie nicht. Die Regierung, die Sie mir gegenüber vertreten, hat mir das alles gegeben. Sie und die anderen gegenwärtigen Machthaber unseres Landes haben mir gegeben, was Sie selbst nicht besitzen. Eine andere, unendlich wertvolle Gabe haben Sie mir zugedacht, die Sie gleichfalls nicht besitzen, die Gabe der Armut. Ja, so viele Briefe dieser Art hat der Typ auch nicht bekommen und ordnet deswegen natürlich sofort Beobachtung durch die Polizei an. Sie geht wieder nach Marseille zurück und setzt sich intensiv für Zwangsarbeiter ein. Außerdem engagiert sie sich in der Resistance. Nicht zuletzt unterrichtet sie in der Krypta des Dominikanerklosters ihre Ansichten des vorrömischen Christentums. Der Bruder bittet sie doch bitte, mit den Eltern in die USA zu fliehen, was sie ablehnt, was zu völligem Unverständnis von Thibon führt. So wie andere versuchen, sich das Schlimmste vom Hals zu halten, scheint sie sich das Schlimmste an den Hals zu wünschen, sagt er. Sie lässt sich dann überzeugen, mit den Eltern zu gehen. Der Plan ist aber nicht, mit in die USA zu gehen, um dort zu bleiben, sondern die Eltern in die USA zu bringen, um von dort dann wieder über England zurück in die besetzten Gebiete zu gehen. Denn dort müsse ja der Widerstand geleistet werden. Am besten würde man sie mit dem Fallschirm oder Ähnliches abwerfen. Das war so ihr Plan. Als sie dann das Land verlässt, übergibt sie Parent und Thibon bedeutende Manuskripte. Als sie mit den Eltern abreist, ist sie schon sehr dünn geworden. Sie bleibt dann 4 Monate in New York. Dort geht sie dann in Harlem in die Gottesdienste der schwarzen Menschen jeden Sonntag. Sie diskutiert mit Geistlichen und Philosophinnen, aber ist todesunglücklich, dass sie in der Stunde der Not nicht in Frankreich ist, um etwas zu tun. Es gelingt ihr dann, ein Schiff nach Liverpool zu bekommen. Und ihre Stimmung scheint sich sofort aufzuhellen. Und auch in diesem Zwischenlager, in dem sie sein musste für 3 Wochen, ist sie auf einmal bei bester Laune. Sie spielt Volleyball, verkleidet sich nachts als Gespenst und treibt allerlei Unsinn. Dann in London und hier jetzt endlich die Mitarbeit in der Widerstandsbewegung. Aber nach Frankreich wird sie nicht gelassen. Sie sehe zu jüdisch aus, sagt man. Sie sei auch nicht in der Lage, einen Einsatz dieser Art durchzuführen. Das trifft sie sehr. Ich kann doch nicht hierbleiben, wenn Christus woanders leidet, sagt sie. Sie arbeitet als Redakteurin, aber schreibt natürlich alle Texte, die sie bekommt, nach ihrem Gusto um. Es sollten dann auch ihre letzten Texte werden, die während dieser Zeit geschrieben werden von ihr. Unter anderem die schon erwähnte Einwurzelung, Einführung in die Pflichten dem menschlichen Wesen gegenüber. Am 14. April 1943 taucht sie dann nicht mehr im Büro auf. Am 15. April verschafft sich eine Freundin Zugang zu ihrem Zimmer, findet sie bewusstlos vor, bekommt sie wieder ins Bewusstsein, ruft gegen ihren Willen einen Arzt. Wei wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Natürlich lehnt sie ein Einzelzimmer ab. Sie will auch nicht ernährt werden, mit dem Hinweis auf die Hungernden im Krieg. Sie bleibt monatelang in diesem Krankenhaus, dann wird sie verlegt in einem Sanatorium nach Kent, wo sie dann 34-jährig am 24. August verstirbt. Ich habe immer geglaubt, dass der Augenblick des Todes das Richtmaß und das Ziel des Lebens ist. Ich dachte, dass für diejenigen, welche leben, wie es sich gehört, dies der Augenblick ist, in welchem für einen unendlich kleinen Bruchteil der Zeit die reine, nackte, gewisse und ewige Wahrheit in die Seele eintritt. Ich darf sagen, dass ich nie ein anderes Gut für mich begehrt habe. Nun, Simone Weil litt ihr Leben lang unter schlimmsten Kopfschmerzen. Sie hat sich ihr Leben lang als unzulängliches Wesen, als missratenes Ding beschrieben. Sie stand aus einer Mischung aus Verachtung, Hass und Abscheu sich selber gegenüber. Unser Selbsterhaltungstrieb, sagt sie, ist das, was uns wirklich abhält von der Empathie. Ihr war eine allertiefste Selbstverachtung eigen, was vielleicht einiges von dem erklärt, was man kritisieren sollte. Auf der anderen Seite sagte Simone de Beauvoir, dass sie Simone Weil darum beneide, dass sie ein Herz hätte, das in der Lage war, für den ganzen Erdkreis zu schlagen. In der Zeitung stand, freiwillig zu Tode gehungert. Das seltsame Opfer einer französischen Gymnasialprofessorin. Ja, so viel zur Biografie.
Ein sehr bewegtes Leben, ein sehr besonderes Leben.
Ja, und ein sehr krankes Leben, wenn ich das mal anfügen darf.
Ja, ja.
Nicht? Also das ist ja vieles von dem, das ist ja völlig over the top. Dieser Brief an den Kommissar für Judenfragen, das ist ja unfassbar.
Ist schon auch sehr melodramatisch, aber ich meine, so hat sie ihre Ideen natürlich auch in die Welt bekommen. Ne? So hat sie Leute aufgeweckt, so hat sie mit Sicherheit auch viele, das hätte ich beinahe Fans gesagt, aber Freunde und Menschen, die ihr und ihren Ideen folgen wollen, erzeugt, kann ich mir vorstellen. Solche Persönlichkeiten und Ideen kriegen das in der Regel hin, so extrem. Und sie hat sich wahrscheinlich auch nicht nur einen Feind gemacht.
Das mag sein. In diesem Fall ist es ja wirklich so, wenn, also ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass sie sich vielleicht auch dadurch so ein bisschen selbst ermächtigt hat. Mhm. Durch diesen Brief. Indem sie ja gesagt hat, ihr wurde was gegeben, was die ihr das gegeben haben, indem sie ihr das andere genommen haben, gar nicht haben können. Mhm. Nämlich diese Gabe der Armut.
Ja, so holt man sich die Freiheit zurück, selbst gewählt zu haben, woran man leidet. Gut, hat sie tatsächlich ja auch sehr oft gemacht. Das ist eine Form von, ja, Kontrolle erlangen, die man sonst vielleicht nicht fühlt.
Ja, man holt sich seine Geschichte zurück, ne?
Mhm, genau.
Ja. Ja, auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Biografie, über die man noch viel mehr sagen könnte. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Einiges wird noch kommen, wenn wir die nächsten folgenden Themen besprechen werden. Also eine krasse Biografie auf jeden Fall. Und 34 ist ja auch nicht viel. Und in der Zeit hat sie auf jeden Fall eine Menge erlebt und gemacht.
Auf jeden Fall. Eine Menge gemacht, mit Sicherheit eine Menge Leute inspiriert. Nicht zuletzt auch den von dir schon erwähnten Albert Camus und Hannah Arendt.
Also vielleicht an einer Stelle. Also die sind wirklich diametral unterschiedlich.
Ja, aber deswegen kann man ja trotzdem voneinander Ideen schöpfen, selbst wenn man genau dann das Gegenteil argumentiert. Also auch das ist ja möglich. Du hast schon sehr viele von ihren Ideen und Werten angesprochen. Wir haben ja schon viel, glaube ich, gelernt aus ihrer Biografie, wo ihre Standpunkte so waren, wofür sie sich eingesetzt hat. Wir wollen uns über ein paar weitere Themen da noch ein bisschen näher mit befassen. Das ist einmal Verantwortung, das ist der Totalitarismus, das ist das Thema Revolution und Marxismus. Und die Religion, die später im Leben für sie ja nochmal eine größere Rolle gespielt hat. Und natürlich wollen wir auch nicht die Kritikpunkte auslassen, die wir, die es damals und heute an ihr und ihren Ideen gab. Verantwortung ist für Simone Weil nicht nur eine moralische Pflicht, das haben wir schon gehört. Ne? Sie, wie man so schön sagt, sie walkt den Walk und talkt nicht nur den Talk. Macht es mal ganz schlecht zu verdenglischen. Für sie ist Verantwortung eine spirituelle Praxis, die auf einer tiefen Aufmerksamkeit für andere Menschen basiert. Sie fordert, dass man sich dem Leid und den Bedürfnissen anderer ohne egoistische Motive widmet. Das ist eine Form von einer ethischen Offenheit, in der man die eigene Bedeutungslosigkeit anerkennt und bereit ist, sich sozusagen im Dienste des anderen aufzugeben, was sie ja immer wieder gemacht hat, wie wir gerade gehört haben. Weil hat immer wieder betont, dass jede Form von echter Verantwortung das Loslassen des eigenen Egos erfordert. Ihre Vorstellung von Verantwortung geht weit über gesetzliche und gesellschaftliche Pflichten hinaus, sondern beruht auf diesem tiefen Mitgefühl, das in einer menschlichen Seele verankert ist. Im Grunde auch in einer christlichen Seele verankert ist. Besonders in Die Verwurzelung schreibt sie, dass Menschen das Bedürfnis haben, in einer Gemeinschaft verwurzelt zu sein und dass Verantwortung für sie bedeutet, genau dieses Bedürfnis zu respektieren und zu pflegen, in allen Formen. Verantwortung ist also für Weil keine Last, wie es vielen Menschen erscheint, sondern eine Ausdrucksform der Nächstenliebe und der Solidarität, zwei Themen, die für sie unheimlich wichtig waren, wie wir auch schon gehört haben. In der Missachtung der Verantwortung sah sie einen Grund für viele soziale und politische Übel, insbesondere der Entfremdung und des Elends der Arbeiterklasse. Wir wollen uns noch beschäftigen mit den vielen verschiedenen Arten von Verantwortung, über die sie spricht, nämlich der Verantwortung gegenüber der Erkenntnis, dem Menschen, dem Elend und gegenüber dem Willen Gottes, nicht zuletzt auch der Verantwortung für das inkarnierte Christentum, für den Ausgleich des Bösen und für die Zukunft des geistigen Lebens.
Ja, genau, das machen wir jetzt mal. Wir beginnen mal mit der Verantwortung gegenüber der Erkenntnis. Für sie stand die Liebe zur Wahrheit über allem. Es war eine Passion für sie, Erkenntnis zur Wahrheit. Es ging also immer um Wahrhaftigkeit. Sie hat sich immer wieder geirrt, zum Glück auch immer wieder korrigiert, muss man auch mal ehrlich sagen. Und es ging ihr immer um intellektuelle Redlichkeit. Ich habe von der intellektuellen Redlichkeit einen äußerst strengen Begriff. Derart, dass ich noch niemals einem Menschen begegnet bin, der mir ihrer nicht in mehrfacher Hinsicht zu entraten schien. Und ich fürchtete immer, dass sie mir selber fehlen könnte. Diese Redlichkeit, die einen daran hindert, sich etwas vorzulügen, um Unbequemlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Beispiel: Bewusste Falschmeldungen sollen zu Gefängnis führen, sagt sie. Wenn der Journalist sich mit der organisierten Lüge gemein macht, wird er verbrecherisch. Und das führt dann ja auch zu Verbrechen, sagt sie. Das ist einer ihrer zentralen Punkte, wenn es um Verantwortung geht. Das ist diese Verantwortung gegenüber der Erkenntnis. Das ist damit gemeint. So, da gehe ich voll mit.
Ja, ich auch.
Also da gibt es von mir keinen Kritikpunkt. Das kann man so machen. Das wäre gut, wenn wir das heute so machen würden. Bewusste Falschmeldung, Knast. Also beziehungsweise eine krasse Strafe auf jeden Fall. Weil das führt ja wirklich zu schlimmen Dingen.
Schön finde ich auch die Unterscheidung in Wahrheit und Wahrhaftigkeit, wenn sie die wörtlich so gemacht hat, weil Wahrheit ist das eine, das hat ja auch immer ein bisschen so einen physischen Faktor, was wirklich passiert ist, aber Wahrhaftigkeit ist ja gerade im Kontext des Journalismus genau das, was man möchte, dass jemand nach bestem Wissen und Gewissen das echt repräsentiert, so wie es war und nicht umdreht, denn man kann auch durchaus die Wahrheit sagen, ohne wahrhaftig zu sein, ohne das Wahrhaftige auszudrücken. Ja, spannend, finde ich gut.
Ja, da bin ich auch voll dabei. Das nächste ist die Verantwortung gegenüber dem Menschen. Hier geht es um die Pflichten gegenüber dem menschlichen Wesen. Es ist also eine Pflicht, dem Menschen gegenüber, ihn nicht Hunger leiden zu lassen, wenn man die Gelegenheit hat, ihn zu speisen. Und es gibt, wenn man so will, ein Glaubensbekenntnis, so nennt Simone Weil das, was überhaupt der Mensch für ein Wesen sei. Es gibt eine Wirklichkeit, die außer der Welt liegt. Das heißt, außer Raum und Zeit. Also außerhalb von Raum und Zeit. Außerhalb der geistigen Welt des Menschen. Außerhalb jedes Bereichs, der den menschlichen Fähigkeiten zugänglich ist. Und diese Wirklichkeit entspricht dem innersten Herzen des Menschen. Diese andere, außerhalb von Raum und Zeit befindliche Wirklichkeit des Geistes ist die Grundlage des Guten, das in jedem menschlichen Herzen als Streben lebt. Die einzige Vermittlung, durch die das Gute von dort her zu den Menschen herabsteigen kann, sind unter den Menschen jene, deren Aufmerksamkeit, da haben wir wieder das Wort Aufmerksamkeit, und Liebe auf diese Wirklichkeit außerhalb der Welt gerichtet ist. Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass der Mensch Zugang findet zu diesem, was tief in seinem Herzen lebt und eigentlich aus dieser außerweltlichen Welt kommt. Diese außerweltliche Welt ist natürlich in ihrem Fall Gott. Aber der Mensch hat Anteil an dieser anderen Welt und das gilt anerkannt zu werden. Und eines der schlimmen Dinge, wenn man Menschen misshandelt, sei es seelisch, sei es physisch, es trifft am Ende auch das Verlangen nach dem Guten im Menschen selber. Soll heißen, es verletzt eigentlich die Fähigkeit, die Brücke zu dieser anderen Welt zu schlagen. Der Mensch habe Heiliges in sich und man begehe ein Sakrileg, wenn man ihn so traumatisiert, dass diese andere Wirklichkeit für ihn selber nicht mehr erreichbar ist. Also wenn man das Gute in dieser anderen Welt zerstört, sozusagen, wenn man die Brücken zerstört zu diesem Guten in der anderen Welt. So. Es gibt noch eine andere Verantwortung, nämlich die Verantwortung gegenüber dem Elend. Hier geht es um die Menschen, die zerstört wurden. Es baut jetzt aufeinander auf, wenn man so will. Und zwar nicht nur dadurch, dass Kulturen zerstört wurden, weil Kriege geführt wurden, sondern was es heißt, einem Menschen seine Existenzgrundlage wegzuziehen. Wie man ihn als Persönlichkeit auslöschen kann, nahezu jedenfalls, indem man ihn eigentlich vernichtet. Zum Beispiel im Kolonialismus, wo man ja nicht nur ein Land besetzt hat, sondern diese Region ihre Geschichte genommen hat, ihre Tradition zerstört hat. Aber natürlich auch durch sexuellen Missbrauch und andere schlimme Dinge. Dadurch wird diesen Menschen wieder die Brücke zu der schon erwähnten anderen Welt, dieser anderen Wirklichkeit, genommen. Sie ist der Auffassung, dass das Böse, was in der Seele des Verbrechens lebt, an die Opfer übergeben wird, zumindest teilweise. Also in den Beherrschten, in den Gequälten, in den Sklaven, Frauen, Schwarzen, Juden und so weiter, weiterlebt, die dann vieles aufnehmen von dem Bösen, in dem sie selber leben mussten. Es muss uns also gelingen, Menschen so zu kräftigen, dass was auch immer ihnen von außen angetan wird, sie doch diese Brücke nicht abbrechen, sie doch noch überqueren können. Also, dass wir den Zugang zu dieser anderen Welt nicht verlieren, ist ihr wichtig. Vielleicht, wenn man es ein bisschen weniger mystisch bezeichnen möchte, dass wir nicht den Zugang zu unserer Sanftmütigkeit verlieren, zu unserem Optimismus, zu unserer Empathie, zu all diesen ganzen Dingen. Verantwortung gegenüber dem Willen Gottes, das ist die nächste Verantwortung. Hier geht es darum, Gottes Liebe aufzufinden in der Bitternis der Verstümmelung. Hier geht es um das eigene Leid, das eigene Unglück. Das eigene Leid habe sie immer als eine Art Taufe empfunden. Als eine Art Annehmen des Schicksals. Hier sagt sie, dass die Grenze ihres Könnens da ist, wo es um das Leid anderer geht. Da funktioniert das Ganze dann nicht mehr ganz so gut. Ganz im Gegenteil, da zweifelt sie dann tatsächlich an diesem Willen Gottes und so weiter und so fort. Es gibt dann noch die Verantwortung für das inkarnierte Christentum, für den Ausgleich des Bösen. Sie gehörte ja keiner Kirche an, ähnlich wie Kierkegaard. Wei wollte nie zu einer besonderen Gruppe gehören. Auch wollte sie keinem Orden angehören, weil sie nicht durch eine Tracht von anderen Menschen irgendwie unterschieden werden wollte, weil sie sich nicht abheben wollte. Sie sagte, die Kirche trägt Verantwortung für die Inquisition, Heilige haben Kreuzzüge gut geheißen und so weiter und so fort. Das kann und will sie nicht mittragen. Was nun den Ausgleich des Bösen angeht, hier hat sie eine starke Lehre aus Sicht des Opfers. Hier gilt eben, dass auch das eigene Ich, was uns ja so oft im Weg ist, in die Waagschale geworfen wird. Das war ihr ganz wichtig. Und dass das nicht alles aufwiegt, aber dass es eine Möglichkeit ist, etwas zu balancieren. Ihrer Meinung nach. Und es gibt eine Verantwortung für die Zukunft des geistigen Lebens. Die Universitäten, die früher implizit sein durften, müssen sich nun völlig bewusst und ausdrücklich entfalten. Sie müssen also nun explizit sein. Sie muss unsere Sprache und jede Verhaltensweise unseres Denkens durchtränken. Es genügt nicht, ein Heiliger zu sein, damit meint sie die Professoren. Es bedarf der Heiligkeit, die der gegenwärtige Moment fordert. Einer neuen Heiligkeit, wie sie sie früher nie gegeben hat. Und es geht um das Überwinden der religiösen Erhöhung der Wissenschaft, die zum Beispiel den Sozialdarwinismus erst möglich gemacht hat. Ja, da würde ich insofern mitgehen, als dass man natürlich immer wieder alles hinterfragen muss. Man darf jetzt auch nicht so tun, als wenn die Wissenschaft so eine Art Gott ist. Das geht natürlich auch nicht.
Genauso gefährlich, ja.
Ja, das ist genauso gefährlich. Genau, das hat auch schon Hannah Arendt gesagt. Da sind sie sich mal einig. In einer der wenigen Punkte. Das dazu. Wir kommen in der Kritik noch auf die einzelnen Punkte, glaube ich, so ein bisschen zu sprechen, was mir jedenfalls nicht so ganz gefallen hat.
Kommen wir also zum ich würde sagen, zweiten von zwei Themen, die sie mit Hannah Arendt ungefähr teilt, nämlich dem Totalitarismus. Simone Weil war eine scharfe Kritikerin des Totalitarismus in jeder Form, wie man sich denken kann, nach allem, was wir bisher gehört haben. Eine scharfe Kritikerin auch des Faschismus und des Stalinismus. Sie sah im Totalitarismus eine enge Manifestation der Schwerkraft, ein Begriff, den sie verwendet, um die destruktiven, unmenschlichen Kräfte zu beschreiben, die die menschliche Freiheit und Würde erdrücken. Bisschen schwierige Wortwahl, aber nun. Totalitarismus in ihrer Sicht setzt den Zwang über die Freiheit, zwingt Menschen in starre ideologische Systeme und vernichtet ihre Fähigkeit zur Reflexion und zum freien Handeln. Darüber haben wir schon gesprochen. In Weils Augen entsteht Totalitarismus aus dem Wunsch, absolute Macht über andere zu erlangen und sie in die eigene Ordnung zu zwingen. Sie sah dies nicht nur in politischen Systemen, sondern auch in ökonomischen Strukturen. Da war sie ihrer Zeit ein wenig voraus. Der Totalitarismus ist für Wei die Vollendung der Entmenschlichung, in der der Einzelne nur noch als Mittel für ein ideologisches Ziel dient, womit sie recht haben sollte. Wei vertrat zudem die Ansicht, dass das Streben nach totaler Macht eine geistige Verarmung darstellt. Dies zeigt sich in ihrer kritischen Sicht auf Revolutionen, bei denen sie die Gefahr sah, dass revolutionäre Ideale oft in neuen Formen der Unterdrückung enden, wenn sie auf totaler Herrschaft aufbauen. Auch dazu haben wir schon einige Anekdoten gehört. Also sie scheint sich ihren Ideen und ihrer Werte sehr früh und sehr intensiv bewusst gewesen zu sein.
Ja, vor allem erkennt sie erstmal sehr viel früher als andere, wie gefährlich Hitler und seine Partei waren. Sie war ja in Berlin, haben wir ja gelernt. Sie zeigt auf, dass die Kämpfe, die sie da vermeintlich führen, diese Nazis, nur bloße Scheinkämpfe sind. Sie zeigt auf, dass die Begriffe, in denen über Politik gesprochen wurde, wenig Bedeutung hatten. Und diese für die meisten lediglich Schlagworte sind. So seien die brutalsten Konflikte immer die gewesen, die kein eindeutiges realistisches Ziel gehabt hätten. Was sich im Sprechen so darstellte, dass es keinen Realitätsbezug gab und somit zu einem totalen Sprechen wurde. Wenn die Begriffe also nichts Konkretes mehr benennen, dann können sie alles meinen. Gewalt macht jeden, der sie erleidet, zum Ding, zu einer Sache. Wird sie bis zur letzten Konsequenz ausgeübt, macht sie den Mensch zum Ding im wortwörtlichen Sinne. Sie macht ihn zum Leichnam. Sie entmenschlicht den Mensch. Das ist das Wesen der Gewalt. Ihre Macht, Menschen zu Dingen zu machen, ist eine doppelte und vollzieht sich auf beiden Seiten. Sie versteinert auf unterschiedliche Weise, aber in gleichem Maße die Seelen der sie Erleidenden und die der Ausübenden. Wichtiger als der Schuss ist der Weg, der dazu führte. Wichtig ist also nicht allein die physische Stärke eines Menschen oder einer Gruppe. Vielmehr geht es um die seelische Verfassung eines oder mehrerer Menschen. Und die kann man mit Worten so kaputt machen, dass daraus eben auch physische Gewalt entsteht. Es geht ihr also am Ende darum, dass die mächtigsten Worte immer die sind, die nichts bedeuten. Worte, die einen Inhalt und einen Sinn haben, sind nicht tödlich, sagt sie. Worte, die einen Bezug zur Realität haben, sind nicht tödlich. Wie so oft in ihrem Leben vertrat Wei auch hier wieder eine Haltung mit einer unglaublichen Radikalität, aber sie sollte hier sogar recht behalten. Die schlimmsten Dinge in der Menschheitsgeschichte passierten eigentlich immer dann, wenn die Menschen sprachen, ohne etwas zu sagen. Und die Menschen kämpfen immer dann mit den brutalsten Mitteln, wenn sie nicht genau wissen, wofür sie kämpfen. Also sie wissen es schon, aber es ist nicht greifbar. Paradies, Gerechtigkeit, Freiheit, Gott, Vaterland, so Sachen halt. Alles, was man nicht so das kannst du ja nicht falsifizieren. Wenn das also die Sprache...
Sehr relevant.
Ja, wirklich, tatsächlich.
Sehr relevant für heute, ja.
Ja, tatsächlich. Das ist das, was unsere liebe AfD gerne macht. Ja. Zum Beispiel. Lösungen anbieten, die...
Für Probleme, die es nicht gibt.
Für Probleme, die es nicht gibt, genau. Ja. Und diese Lösungen selber sind auch nicht greifbar, weil wenn sie greifbar wären, dann könntest du sie ja in irgendeiner Form, nicht wahr? So, ja, das sachlich, ist ja richtig.
Wegargumentieren.
So ist es.
Genau.
Wenn also die Sprache ungenau wird, dann wird es gefährlich. Wenn der eigene Kampf also kein konkretes Ziel bedient, dann wird er eben total. Und er erschöpft sich im Kampf selber. Hannah Arendt würde in diesem Zusammenhang von weltlos sprechen. Und so wie das Wissen der Menschen eine Waffe der Mächtigen war und ist, so ist die Waffe der Ohnmächtigen schon immer das bessere Wissen gewesen. Und meist speist sich das bessere Wissen aus der Unwissenheit. Ob man dann den Nationalsozialismus schlimmer findet als den Kommunismus, ist dann eher eine persönliche Präferenz, denn eine politische Überzeugung, meint Weil. Wir haben ja schon gelernt, dass Simone Weil in Berlin war, weil sie zunächst begeistert war von dieser Aufbruchsstimmung, die dort herrschte, was Revolution angeht. Nachdem sie aus Berlin kam, hörte sich das Ganze schon sehr anders an. Wir erinnern uns an Leo Trotzki, der war ja bei ihren Eltern untergekommen und die waren ja sich uneinig. Sie schrieb, nachdem sie in Berlin war, in Deutschland habe ich den letzten Respekt vor der kommunistischen Partei verloren. Jede Duldsamkeit ihr gegenüber kommt einem Verbrechen gleich. Sie war der Meinung, dass eine weltlose Sprache, um mal im Terminus von Hannah Arendt zu bleiben, in beiden Fällen zu einem mindestens mal ähnlichem Ergebnis führt. Auch das sollte Hannah Arendt dann tatsächlich ähnlich sehen. Ja, das ist dann der Punkt, wo die beiden sich einig sind. Die Sprache.
Und ein weiterer Punkt, der heute sich anbahnt, wieder relevant zu sein.
Ja, genau. Immer schön gegen was kämpfen, was nicht da ist. Was es am besten gar nicht gibt.
Ja. Aber was diffuse Ängste auslöst.
Absolut, absolut. Mhm. Du siehst immer, in den Gegenden, wo es die wenigsten ausländischen Menschen gibt, ist die Ausländerfeindlichkeit am höchsten. Ja, das ist so. Du musst immer Probleme schaffen, wo keine sind. Also da würde ich auch zustimmen. Und übrigens, das ist natürlich auch der Moment, wo Camus sehr viel gelernt hat und das aufgenommen hat. Ne? Ja. Und er sollte jetzt noch mehr zu Wort kommen in unserem nächsten Thema nämlich.
Genau, unser nächstes Thema Revolution und Marxismus. Mhm. Simone Weils Verhältnis zum Marxismus war, um nicht zu sagen, ambivalent, ist sehr nett ausgedrückt, wie wir ja vorhin schon angedeutet haben. Einerseits sympathisierte sie für eine Zeit mit den Zielen des Marxismus, besonders der Befreiung der Arbeiterklasse von kapitalistischer Ausbeutung. Sie arbeitete in Fabriken, haben wir auch schon gehört, um das Leid der Arbeiter selbst zu erfahren. Sie kämpfte für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, also der Arbeiter. Und in ihren politischen Schriften kritisierte sie die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus scharf und forderte einen radikalen Wandel in der Organisation der Gesellschaft. Soweit so gut. Andererseits lehnte Weil den dogmatischen Marxismus und besonders die bolschewistische Revolution ab. Darüber haben wir gerade gesprochen, denn sie sah, dass er in totalitäre Strukturen und Gewalt mündete. In ihrem Essay über die Revolution schreibt sie, dass jede revolutionäre Bewegung, die Gewalt und Zwang benutzt, nur eine neue Form der Unterdrückung hervorbringen wird. Sie glaubte, dass wahre soziale Gerechtigkeit nicht durch Zwang oder Gewalt erreicht werden kann, sondern durch eine spirituelle Revolution, die das Individuum verändert. Ihre Ablehnung des revolutionären Marxismus basiert auf der Erkenntnis, dass dieser oft nur einen Machtwechsel bringt, ohne die zugrunde liegenden Mechanismen der Unterdrückung zu beseitigen. Weil fordert also letztlich eine Revolution der Herzen, das ist ein Zitat, Revolution der Herzen, in der die Menschen lernen, sich selbst und ihre egoistischen Bedürfnisse zurückzustellen, um den anderen mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen. Sie sei in der Arbeitswelt ein Schlüssel zur Veränderung. Arbeit sollte nicht bloß als Mittel zum Überleben verstanden werden, sondern als eine spirituelle Praxis, die den Menschen mit der Gemeinschaft und der Natur verbindet. Sehr hohe Ideale, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Gehen wir da mal rein, so ein bisschen. Also das grundlegende Problem des Produktionssystems lag für Weil nicht in der Teilung zwischen denen, die besitzen und denen, die nicht besitzen. Dafür kannte sie die Arbeitsbedingungen in den kommunistischen Staaten nur zu gut. Stattdessen lag das Problem zwischen anderen Trennungen bei Menschen, und zwar in die, die die Befehle geben und die, die die Befehle ausüben müssen. Es gab also die Arbeiter, die Fabrikbesitzer und die Intellektuellen. Die einzige Lösung ist, den Arbeitern Zugang zur Sprache der Intellektuellen zu ermöglichen. Nur indem die Menschen ihre eigene Situation erkennen, analysieren und zum Ausdruck bringen können, könnte man diese Situation ändern. Sie wusste natürlich aber auch, dass es nicht nur die Aufgabe der Arbeiter sein könnte, an ihrer Bildung zu arbeiten. Wir wissen ja schon aus ihrer Biografie, dass sie ein Jahr lang mit Unterbrechungen in Fabriken gearbeitet hat, um zu erfahren, wie es den Arbeitern so geht. Die völlige Unwissenheit über das, was man zu bearbeiten hat, ist außerordentlich demoralisierend. Man hat nicht das Gefühl, dass ein Produkt das Ergebnis der Mühen ist, die man darauf verwendet, so Wei. In allen anderen Formen der Sklaverei liegt die Sklaverei in den Umständen. Nur hier wird sie in die Arbeit selbst getragen, so Wei weiter. Sie kommt zu folgender Erkenntnis. Die Arbeiter sind die schwächsten und die stärksten Menschen in einer Gesellschaft, und zwar gleichzeitig. Die stärksten, weil sie ja das alles produzieren, was alle zum Leben brauchen, die Gesellschaft sozusagen am Leben hält, weil die Menschen das ja sonst selber machen müssen und das ja nun aber nicht mehr können, weil das A zu speziell ist und B, wir haben ja keine Selbstversorgung mehr. Das geht ja nicht mehr, in den wenigsten Fällen auf jeden Fall. Aber sie sind eben auch die Schwächsten, weil sie abhängig von der Gunst derjenigen sind, die über ihre Arbeit bestimmen, also von den Fabrikbesitzern. Und deswegen befinden sich die Arbeiter in einer besonderen Lage. Sie leiden ihr mysteriöses Unglück, sagt Wei. Teil dieses Unglücks ist die Unmöglichkeit, sich heraufzuarbeiten. Schafft es nämlich ein Arbeiter, Fabrikbesitzer zu werden, ja, dann ist er halt kein Arbeiter mehr. Das Unglück ist also nicht nur mysteriös, sondern auch endlos. Und so ist die Existenz eines Arbeiters eines jeden Sinnes beraubt. Dieses Leben ist kein Leben, es ist bloßes Existieren. Ihr ahnt schon, welcher Name später außer Arendt noch mehrmals fällt. Er ist auch schon gefallen. Also muss sich was verändern, und zwar grundlegend. Aber wie? Mit einer Revolution? Nee. Zitat: Diese Lügen führen zum Missbrauch der besten Kräfte der Arbeiter. Sie versprechen ihnen ein Paradies, das unmöglich ist. Marx sagt, dass die Religion Opium fürs Volk ist. Nein, die Revolution ist Opium fürs Volk. Die revolutionären Hoffnungen sind stimulierend, aber alle finalen Systeme sind grundfalsch. Hier würde Camus sofort jubeln. Sie kritisiert Marx dafür, dass er ein mystisches Moment in die ebenso mystische hegelsche Geschichtsphilosophie gesponnen habe. Und das sollte für einen Wissenschaftler eigentlich undenkbar sein, sagt sie. Während Hegel darauf beharrte, dass es einen Weltgeist gibt, also etwas Transzendentes, etwas, was nicht der Welt der Phänomena zugeordnet werden kann, sondern eben aus der Welt der Ideen kommt, aus der Welt der Noumena, so wie Gott, Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter, musste Marx einen Moment finden, das nicht im Raum des Geistes, also der Noumena, sondern in der materiellen Welt begründet ist. Also in der Phänomena, er war ja Materialist. Was sollte er also tun? Es ging ja gar nicht anders. Er hat also versucht, eine materielle, diesseitige Religion zu gründen. Und er hat dieses Moment auch gefunden, nämlich die Produktivkraft. Die fortschreitende Fähigkeit des Menschen, alles, was er braucht, immer einfacher zu produzieren, soll die Geschichte vorantreiben. Es gibt ein Problem dieser Erzählung. Laut Wei, die Fähigkeit, sich endlos selbst zu verbessern zu wollen, ist eine, die nur der Geist besitzen kann. Niemals die leblose Materie. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass diese Bewegung sich endlos vollziehen soll, bis dann alles endlich den Kommunismus erreicht habe. Vielmehr sollte eigentlich klar sein, dass die materielle Erde, auf der wir leben, von Grund auf endlich ist. Und unsere Produktion nicht für immer wachsen kann. Und wenn das so ist, dann ist auch nicht einzusehen, warum denn alles in einer großen Revolution enden muss. Und darum lehnt sie das philosophische Fundament Marx ab. Auch wenn sie seine konkreten Untersuchungen bezüglich des Kapitalismus durchaus schätzt, wie wahrscheinlich viele von uns, da war sie dann doch sehr kritisch. Nun, Marx war und ist nicht der Einzige. Es gab viele, die das versucht haben, auf unterschiedliche Arten so eine Art Religion in die materielle Welt zu setzen. Aber immer wenn sowas gemacht wird, dann soll etwas in der Immanenz stattfinden, was eigentlich in der Transzendenz stattfinden sollte, wenn überhaupt. Und eine Religion der Immanenz ist eine Ideologie. Jetzt kommt er endgültig zu seinem großen Auftritt, nämlich Albert Camus. Der hat sich hier natürlich super inspirieren lassen. Wei prädiert also für was anderes, nämlich für Reformen, die den Menschen direkt helfen. Denn für den Arbeiter sei es besser, wenn er zusammen mit anderen im Team im Kapitalismus arbeiten würde, als wenn er im Kommunismus bloß noch den Maschinen zuarbeiten würde.
Ja, gut, zum Thema Es wird schwierig und Mystik und Religion.
Ja.
Kommen wir doch direkt zu unserem nächsten Thema,
oh,
nämlich
ja.
Religion. Wir haben schon einiges gehört über Simone Weil und ihre Beziehung zur Religion, insbesondere Christentum, aber auch ihre Herkunft als Jüdin war komplex, war vielseitig. Und obwohl sie nie formell konvertierte, auch das haben wir schon in ihrer Biografie gehört, stand sie eben den Ideen nach dem Christentum und der Mystik sehr nah. Sie sprach oft von intensiven spirituellen Erfahrungen, die sie auf die Existenz einer höheren Wirklichkeit hinwiesen. Ihre religiöse Philosophie basiert auf der Idee der Décréation. Auch den Begriff haben wir heute schon gehört. Das ist die Entschöpfung, der Prozess, bei dem der Mensch sein eigenes Ich aufgibt, um Raum für das Göttliche zu schaffen. Dieser Prozess der Entleerung des Ego und der Selbstaufopferung steht im Zentrum ihrer Ethik. Da passt also alles zusammen. Gott war für Weil jedoch kein persönlicher Gott im traditionellen Sinne, nicht der alte Mann auf der Wolke, sondern sie vertrat die Auffassung, dass Gott absichtlich abwesend sei, um den Menschen Freiheit zu geben. Diese göttliche Abwesenheit erfordert vom Menschen die Verantwortung für das eigene Leben und das Wohl anderer zu übernehmen. Religion ist für Weil kein Trost, sondern eine Aufforderung zur radikalen Selbsthingabe. In ihrem Werk Schwerkraft und Gnade beschreibt sie, wie wahre Spiritualität durch Leiden und Demut entsteht und nicht durch Dogmen oder Riten. Für Weil war Christus das ultimative Symbol der göttlichen Hingabe. Nicht als Gott, der über die Welt herrscht, sondern als leidende, schwache Figur, die den menschlichen Zusammenhang symbolisiert. In ihrer Interpretation des Christentums sieht sie Gott in denen, die leiden und vergessen werden. Und ich finde es faszinierend, wie sehr all ihre Ideen ineinander greifen und zusammenpassen. Also da passte ihr das Christentum wirklich und vor allem diese Interpretation von Jesus natürlich sehr in all das, was sie sowieso gemacht hätte. Ne? Das ist ja, verstehe ich, wie sie darauf angesprungen ist.
Lass mal zurück in die Fabrik gehen erstmal.
Ja.
Weil was der Aufenthalt in der Fabrik nämlich auch zur Folge hat, ist, dass Weil die Arbeit dort nicht als Ausbeutung oder Unterdrückung wahrnimmt, sondern als Erniedrigung. Die Frage ist ja nun aber, warum hat sie nicht einfach für die Arbeiter gekämpft? Warum musste sie diese Erniedrigung selbst am eigenen Leibe erleben? Wir haben ja schon gelernt, dass sie sämtliche, also Privilegien ablehnte. Als Erwachsene stellte sie fest, dass Arbeitslose nicht mal genug Geld haben, ihre Wohnung zu heizen. Also hörte sie auf, ihre Wohnung zu heizen. Weil erkannte, dass es dem Menschen zunächst einmal nicht um eine Anerkennung für seine Leistung oder einen Sinn für seine Tätigkeit geht, sondern er will sich erstmal am Leben erhalten. Er braucht dafür aber wenigstens mal Wasser und Nahrung. Und dieses bereitzustellen, ist für sie kein Menschenrecht, sondern eine Pflicht, die jedem Menschen gegenüber anderen Menschen auferlegt wurde. Es handelt sich um eine ewige Pflicht, die aus einem Menschen des Gegenüber folgt und darum gilt, solange es Menschen gibt. Doch um dem überhaupt nachkommen zu können, muss man den Blick auf die Schwachen und die Hungrigen richten. Das Moment der Aufmerksamkeit war dafür immer prägend für sie. Hören wir auch nicht zum ersten Mal. Denn diese Aufmerksamkeit ist für sie nichts Nebensächliches. Für sie ist wichtig, dass man wahrnimmt, was jemand im Leiden tatsächlich durchmacht. Dass man die sozialen Bedingungen, die das Leiden hervorbringt, versteht. Den Protest gegen diese Bedingungen versteht. Und ganz wichtig, sich selbst aus der Gleichung rausnimmt. Diese Aufmerksamkeit wird nicht durch den eigenen Willen gesteuert. Man darf sich also nicht anstrengen und möglichst aktiv diese Aufmerksamkeit produzieren. Es handelt sich eher um eine negative Anstrengung, die daraus besteht, dass man die eigenen Wünsche loslässt. Erst dann könne der Geist empfänglich werden für das Leid gegenüber. Das ist ein bisschen Schopenhauer, der ja auch mal gesagt hat, im Grunde genommen, wenn der Mensch jemanden rettet, und in dem Moment ja auch nicht drüber nachdenkt, sondern einfach dem hilft. Diese Empathie, was er ja Mitleidsethik nannte damals, das kommt dem schon ziemlich nah. In der Aufmerksamkeit verzichtet man also auf das eigene Ich, um die Leiden dieser Welt vollkommen und ohne Einschränkungen zu erkennen. Es handelt sich hier quasi um eine spirituelle Selbstentäußerung, sagt sie, die aber nicht als Flucht aus dieser Welt zu verstehen ist, sondern als Weg in die Welt hinein. Unser Ich steht dem Ganzen in dieser Perspektive eigentlich nur im Weg. Laut Wei. Während sie in Italien war, wir erinnern uns, hört sie sehr viel sakrale Musik. Manchmal geht sie in 3 Messen pro Tag. Denn während Musik läuft, werden ihre Kopfschmerzen plötzlich erträglicher. Ich hatte starke Kopfschmerzen. Jeder Ton war wie ein Schlag. Ein extremes Bemühen, aufmerksam zu bleiben, erlaubte es mir, diesen leidenden Leib hinter mir zu lassen, gefangen in einem Sarg und in der Schönheit der Gesänge und deren Worte reine Freude zu erfahren. Diese Erfahrung erlaubte mir, gleich eine Analogie, ein besseres Verständnis der Möglichkeit, die göttliche Liebe auf dem Wege des Leids lieben zu lernen. Unmittelbar einher damit ging, dass der Gedanke der Passion Christi ein für allemal in mir Aufnahme fand. Wie bei vielen Menschen, die starke Schmerzen haben oder starkes Leid erfahren, ist natürlich dann das Bedürfnis, nicht, das in irgendeiner Form zu überwinden und das irgendwie zu lindern, sehr groß. Und das führt dann manchmal eben auch in irgendeine Religion hinein, sozusagen. Und das scheint mir hier auch zumindest zum Teil so zu sein.
Das ist mir auch aufgefallen. Also nicht nur der Wunsch, das zu lindern, sondern dem einen Sinn zu geben.
Ja, genau.
Also diese Einstellung, alles habe einen Sinn, die sehe ich sehr oft bei Menschen, die von Schmerzen geplagt sind.
Stimmt.
Also, das passt zusammen.
Es war aber nicht ihre erste positive Erfahrung mit dem Christentum. Bereits nach ihrem Fabrikjahr erlebte sie in einem kleinen Fischerdorf eine Prozession, die sie dem Christentum schon näher brachte. Und in dem schon später erwähnten Assisi hatte sie dann ein Erweckungserlebnis, als sie das Gefühl hatte, von irgendwas zum Niederknien gezwungen zu werden. Wenige Monate nach ihrer Italienreise erlebte sie dann beim Aufsagen eines christlichen Gedichtes sich selbst als Jesus Christus.
Okay, ja, da sind wir langsam im schwierigen Bereich. Mhm.
Diese Erfahrung sei aber weder durch ihre Sinne noch durch ihre Fantasie getrübt worden, sagt sie. Stattdessen hätte sie durch ihr Leiden eine reine Liebe gespürt.
Mein erster Gedanke ist gewesen, gut, wenn man so oft so lange nichts isst und sich so erschöpft, sind Halluzinationen jetzt nicht so weit.
Ja, ja.
Also bei allem Respekt, aber ja, da wird es dann schon ein bisschen wild.
Ja, das finde ich tatsächlich auch, ja. Also diese Mitleidsethik gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Die geht ja wirklich so Richtung Schopenhauer, den wird sie gekannt haben. Sie hat ja auch Philosophie studiert. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwo auch so aus der Richtung kommt. Aber man merkt ja schon, als sie festgestellt hat, Arbeitslose haben nicht genug Geld, ihre Wohnung zu heizen, also heizt sie auch nicht ihre Wohnung und so weiter und so fort. Mhm. Das sind ja schon Übersprungshandlungen, die nicht mehr ganz so, also das ist ja schon, sie hilft ja keinem Arbeiter damit.
Das ist die ganze Sache. Jeder Arbeiter würde sagen, gib mir doch das Geld, damit ich heizen kann. Und halt, Solidarität ist schön, aber hat ja an dem Punkt dann überhaupt nichts bewirkt.
Nein, gar nicht.
Solidarität ist erst dann wichtig, wenn es tatsächlich irgendein politisches Instrument werden kann.
Richtig.
Also, ja.
Richtig. Das ist übrigens auch der große Unterschied zwischen Hannah Arendt und Simone Weil. Hannah Arendt war keine Moralistin. Null. Simone Weil war genau das. Nicht?
Das ist tatsächlich einer der großen Kritikpunkte, die mir aufgefallen sind und die ich auch ein paar Mal gelesen habe, dass diese Moralisierung und in gewisser Weise eine recht naiv wirkende Haltung dem gegenüber und auch dieses absolut nicht pragmatisch umsetzbare.
Ja, genau.
Das zusammen ergibt einfach ein Bild, was es zu einer unanwendbaren Philosophie macht, außer in der Einstellung des Einzelnen, wo ich natürlich auch dabei bin zu sagen, mehr echtes Mitgefühl für unsere Mitmenschen oder das Erleben des Leiden, über das man urteilt, bin ich sofort dabei, ganz wichtig. Aber das emotionalisiert natürlich auch auf eine Weise, die nicht erforderlich ist, um ordentliche und menschlich, also ja im Grunde menschliche, richtige politische Entscheidungen zu treffen. Du musst nicht als Fabrikarbeiter gearbeitet haben, um zu sehen, dass die Arbeitsbedingungen Mist sind und politisch dich dafür einzusetzen, dass sich das ändert. Das kann dabei helfen und einen Erweckungsmoment haben, wenn du sonst denkst, die sitzen einem nur auf der Tasche und die haben es eh verdient. Aber dann hast du eh andere Probleme, wenn du das denkst. Ja, also diese Nicht-Anwendbarkeit sehe ich auf jeden Fall als größtes Problem. Sie hat offensichtlich sehr viel Herz für ihre Themen, Sie bringt das nur nicht zu einem Punkt, wo es realistisch in der Welt eine Änderung herbeiführt. Ich hoffe, dass sie viele Köpfe geändert hat, die dann wiederum was in der Welt geändert haben, aber ich sehe nicht, wie ihre Handlungen wirklich viel geändert haben können.
Naja, sie hat ja schon Ansatzpunkte, oder sie hat ja schon viele Punkte, die auch richtig sind, nicht? Mhm. Also die Geschichte mit der Revolution würde ich sofort zustimmen. Ich würde die Kritik an dem Marxismus sofort zustimmen. Mhm, ja. Ich würde dem, überhaupt diesem ganzen Totalitarismus-Geschichte, was sie da, dem würde ich sofort zustimmen. Mhm. Das sind ja alles Punkte, da kann man zustimmen. Ich möchte sie in einer Sache noch verteidigen. Sie ist ja keine politische Theoretikerin. Sie muss ja nicht irgendwas politisch in die Welt setzen. Also gut, sie braucht ja nur Denkanstöße liefern. Sie hat ja keine Idee von so einem politischen System gehabt oder irgendwie so. Es ging ihr ja in allererster Linie erstmal darum, das Leid anderer Menschen zu vermeiden. Nur, das vermeidest du natürlich nicht, indem du selber genau das durchmachst. Das ist ja Quatsch, da hilfst du ja niemandem mit.
Ja, das ist wahr. Ja, und das macht es auch zu einem, ich möchte schon fast sagen, eigentlich nicht fast, es ist ein gewisser elitärer Moralismus, weil sie sich das leisten kann.
Ja, natürlich.
Weil sie sich auch leisten kann, in die Schweiz zu fahren, um sich zu erholen.
Na klar.
Die anderen Arbeiter nicht. Also in dem Sinne wird sie auch nie erfahren, wie es den Arbeitern wirklich geht, weil man andere Folgen davon trägt und auch andere, also auch innerlich einfach und vom Denken her andere Folgen davon trägt, wenn man aufwächst in einer Umgebung, in der man eben nicht dieses Sicherheitsnetz hat, in der man sich nicht zwischendurch rausziehen kann, oder sich dafür entscheiden kann, sondern immer diesem Zwang unterlegen ist. Und ich glaube, das ist ein fundamentaler Punkt, den sie nicht sehen konnte, dass sie das nicht simulieren kann.
Nee, das kann sie nicht.
Also dafür hätte sie, keine Ahnung, ihre, könnte sie nicht.
Nein, kann sie nicht. Könnte das sie ist unmöglich, nicht. Weil sie ist hineingegangen, um wieder herauszugehen.
Ja.
Und das kann kein Arbeiter, also heute vielleicht, aber damals nicht. Mhm. Das ist unmöglich. Er hat diese Perspektive überhaupt nicht.
Genau. Und all diese anderen Dinge, die damit dranhängen und die das Leben des Arbeiters beeinflussen und die den Arbeiter einschränken, sind ja nicht nur das Leiden in dem Moment in der Fabrik, sondern so viel mehr.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und das macht es wirklich, wirklich
schwierig. Wobei sie bei der Analyse natürlich wieder recht hat, dass man natürlich, stimmt es, dass er sich seiner Situation bewusst werden muss, dass man damit mit Bildung rangehen muss und so weiter und so fort. Das stimmt ja auch alles. Ja. Dass diese Menschen eben Gelegenheit kriegen müssen, ihre Situation zu erfassen und so weiter und so fort. Das stimmt ja auch alles. Mhm. Also es gibt dann immer so zwei Seiten. Ne? Ihre Schlüsse sind ja nicht verkehrt. So ist es ja nicht. Unabhängig von diesem ganzen mystischen Kram, aber wohl, der gehört eigentlich dazu. Also was sie ja eigentlich wollte, sie wollte ja eigentlich die gesamte Welt retten. Das muss natürlich scheitern, das ist ja Quatsch. Es sei denn, man ist nicht nur Christ, sondern man glaubt, dass man selbst die Reinkarnation eben dessen ist. Alles, was sie machte, machte sie absolut. Sie war ja zum Teil nicht besser als die, die sie kritisierte, habe ich ja gerade schon mal angedeutet. Das eigene Leid oder Leben als Schicksal zu begreifen und das Leid als Taufe zu empfinden, also letztlich als was Positives, oh, das ist alles sehr schwierig für mich. Also, weil das ist natürlich nichts Positives. Das ist natürlich Quatsch. Leid ist nie positiv. Vielleicht im Nachhinein, wenn du irgendwas gelernt hast, weil du dich selber in die Situation reingebracht hast, um daraus was zu lernen. Aber Leid, was dir von anderen aufoktroyiert wird, wogegen du dich nicht wehren kannst, ist nichts Positives. Definitiv nicht. Das ist immer negativ. Und das beschreibt sie ja auch. Sie beschreibt ja auch das Leid der Arbeiter, sie beschreibt das Leid der armen Menschen, der Hungernden und so weiter und so fort. Aber ihr eigenes Leid empfindet sie als was Positives, das ist ja totaler Quatsch. Naja, es wird auf jeden Fall oft von was Heiligem gesprochen, sie überhöht Dinge ganz doll. Also was mich so ein bisschen stört, ist, dass sie selber, und jetzt kommt so ein bisschen in Schutz nehmen gleichzeitig, sie macht das so konsequent, dass sie sich ja selber im Grunde genommen, ja, sie bringt sich ja so lange um, bis sie stirbt, als 34-Jährige im Grunde genommen. Und das ist ja im Grunde genommen eine Selbstverneinung par excellence, galore. Das ist ja, also im höchsten Grade, da sind ja also wirklich etliche Krankheitsbilder in dieser Frau. Das muss man ja wirklich mal einfach sagen. Dafür kann sie nichts. Dafür kann ich sie nicht verurteilen. Das geht nicht. Das würde ich auch nicht machen. Aber sie ist teilweise in ihre eigenen Fallen gelaufen. Finde ich.
Ja. Ja. Und sie hat gewisse Sprünge gemacht im Denken, also gerade was diese religiösen Gedanken angeht. Also spätestens als es darum ging, dass Gott bewusst abwesend ist, dachte ich mir, ja, das ist convenient jetzt. So kann man sich das erklären. Aber da macht sie ja schon bewusst Lücken, um zu ermöglichen, die Dinge, die sie sowieso glaubt, da irgendwie passend zu machen. Ich glaube, es hätte ohne das Christentum vielleicht besser funktioniert, das weiß ich nicht.
Ja, für dich vielleicht, für sie nicht.
Ja, klar. Sie war auch ein Produkt ihrer Zeit und Umgebung. Kommt nun dazu.
Ja, und ich glaube, dass ihre Krankheiten sie ganz stark dahin gebracht haben auch.
Tja, am Ende bin ich leider kein großer Freund von Selbstaufopferung. Aus all den Gründen, die wir vorhin aufgelistet haben, weil sie eben keinem weiterhelfen.
Das ist richtig.
Und einen selbst im Grunde lahmlegen für sinnvollere Hilfe. So als kleines Fazit, und auch wenn ich mit vielen Ideen übereinstimme, über die wir schon gesprochen haben, ich glaube, da sind wir beide uns auch recht einig, welche von ihren Ideen durchaus auch für uns sinnvoll klingen und die sogar auch heute noch sehr relevant sind oder wieder sehr relevant sind. Gerade diesen, alles, was sie mit Religion verknüpft hat und diese ständige Opferung, und dann aber auch nur teilweise Opferung von sich selbst, egal wie weit sie dabei gegangen ist und offensichtlich auch zu weit. Da kann ich nicht, dem kann ich nichts abgewinnen. Ich verstehe den Impuls total, wirklich. Aber genau deswegen weiß ich, wie unsinnig das ist.
Ja, tatsächlich, muss man so sagen. Interessanterweise habe ich nochmal nachgeguckt. Sie wird auch nicht erwähnt in der Vita Activa und auch nicht in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Okay. Also Arendt hat einfach keine Berührungspunkte. Das ist, sie ist komplett das Gegenteil von Hannah Arendt. Man muss das einfach so sagen.
Ja.
Bis auf diesen einen Punkt mit der Sprache. Ja. Wo sie auch aus unterschiedlichen Seiten hingekommen sind. Aus komplett unterschiedlichen Seiten. Nicht? Also sie kommen da ja dann auch zu einem sehr ähnlichen Ergebnis, nämlich dass sowohl Nationalsozialismus als auch der Kommunismus nicht der wahre Jakob sind. Wofür sie ja auch beide kritisiert wurden. Camus wurde dafür auch ganz stark kritisiert, der diese Haltung ja auch eingenommen hat. Hannah Arendt würde ihr vorwerfen, sie wäre in ihre eigene Falle gelaufen. Das wäre wahrscheinlich das. Das ist genau das. Ja, dass der Moralismus von ihr Überhand genommen hat, einfach. Nicht wahr? Ja, vielleicht kann man zusammenfassen, dass der Kern ihres Denkens ist, das moderne Ich, das sich gegen die Welt behaupten möchte, abzulegen. Während also alle versuchen, ihre Machtsphären zu vergrößern, ihre Followerzahlen zu erhöhen, sich möglichst gut darzustellen, zu überleben, immer mehr Geld zu verdienen, immer mehr, immer höher, immer schneller, immer weiter, wollte sie diesem Ganzen entsagen. Und dennoch ging es ihr nie darum, sich aus der Welt zu entfernen. Das muss man ihr zugutehalten. Ganz im Gegenteil, sie wollte dieser Welt näher kommen, indem sie diese Art des modernen Individualismus, den wir heute ja so leben, ablehnt. Es geht darum, die Erfahrungen der anderen zu den eigenen zu machen. Das kann man kritisieren, aber ich glaube, das ist einer ihrer Essenzen. Und so zu verstehen, was sie umtreibt und an was sie leiden. Das scheint mir doch der Kern des Ganzen zu sein. Die gesamte Welt zu retten muss natürlich scheitern, das ist ja klar. Aber das ist natürlich das, was uns die christliche Mythologie auch eigentlich sagen will, dass das Leben eigentlich viel zu groß für uns ist. Und vielleicht ist es genau das, um was es geht. Ich habe keine Ahnung, dass wir den Mut haben sollten, an dieser Tragik und Komödie des Lebens zu scheitern. Eine andere Wahl haben wir ja auch gar nicht. Und vielleicht hat Camus ihr Leben genau so gelesen und interpretiert, diesen Mut zu haben, an dieser riesigen Tragik und Komödie des Lebens zu scheitern. Denn daraus hat er ja dann seine eigene Geschichte gemacht, seine eigene philosophischen Darlegungen, nämlich genau das, dass man eben sich in dieser Welt, in dieser sinnlosen Welt sozusagen, dieser Welt ohne inhärenten und kohärenten Sinn, dass man das Leben leben soll und dass dazu eben alles gehört, das Leben selber eben. Und die ganze Totalitarismusgeschichte und Marxismusgeschichte teilt er ja sowieso. Was er natürlich nicht teilt, ist diese ganze mystische Seite. Die teilt er natürlich nicht. Das ist klar. Aber was er teilt, ist auch dieses Moralistische. Also nur auf eine ganz andere Art. Er geht nicht so weit wie sie. Das nicht. Sie hat ihre Philosophie so ernst genommen, dass sie am Ende daran gestorben ist. Vielleicht so.
Wie tragisch, ja.
Ja. Aber das ist ja manchmal bei großen DenkerInnen so, ne? Dass sie in ihrer eigenen Philosophie zugrunde gehen. Und das ist in diesem Fall so gewesen, definitiv. Tja. Ja, was nehmen wir mit? Wir nehmen die Kritik an den Totalitarismus mit, an den Marxismus mit, also an den Kommunismus mit. Wir nehmen auch mit die Mitleidsethik bezüglich der anderen Menschen, ohne dass wir gleich das Leben dieser anderen Menschen leben müssen und sollen, sondern aber, dass wir empathisch auf andere Menschen reagieren, das sollte eigentlich klar sein. Wir nehmen mit diese Redlichkeit, diese Wahrhaftigkeit, nicht wahr? Ja. Also da gibt es schon einiges, was man von dieser wunderbaren Person lernen kann. Vielleicht nicht gerade das Ganze bis zum Ende denken. Also das wäre vielleicht ganz gut. Also man sollte vielleicht die positiven Sachen von Simone Weil mitnehmen und dann bei Hannah Arendt weiterlesen. So ungefähr. Oder über Camus oder dann zu Camus gehen oder wie auch immer. Das passt ja vielleicht noch besser. Ja.
Ja, sehr gut. So ist
nicht wahr? Ja, also Simone Weil. Wir werden in diesem Jahr noch einen Zeitgenossen von ihr besprechen, nämlich Henri Bergson. Da geht es nicht um das Gute auf der anderen Seite. Das ist nämlich etwas, was ich auch noch kritisieren wollte. Warum soll in dieser Welt von Nicht-Raum und Zeit, also ich nenne das jetzt mal unser Inneres, ja, was eben zwischen Zeit und Dauer unterscheidet, warum soll da das Gute sein? In dieser anderen Welt. Warum soll da nun ausgerechnet das Gute sein? Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Da habe ich nun gar keinen Zugang zu diesen Gedankengängen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir werden lernen, dass diese andere Welt, also das Intrinsische, sich sozusagen über die Naturgesetze hinwegsetzt und die einfach ignoriert. Das können auch nur wir Menschen. aber das werden wir lernen. Und wir werden lernen, dass das dazu führt, dass wir frei sind. Bei Henri Bergson. Wir werden was über die offene Gesellschaft lernen. Ein Begriff, den er geprägt hat, wissen viele gar nicht. Und so weiter und so fort. Auch wieder ein französischer Philosoph, aber ganz anders. Und in diesem Sinne, wenn du nicht noch was hinzuzufügen hast.
Nee.
Bier?
Ja.
Sehr schön.
Sehr gut.
Bier. Also, wir haben es zu tun mit Meisels, mit AI, weiße Original. Die Brauerei Gebrüder Meisel ist eine traditionsreiche Familienbrauerei aus Bayreuth. Das liegt in Franken. Ganz wichtig. Wurde 1887 gegründet. Ist also noch gar nicht so alt, so verhältnismäßig. Und wird mittlerweile in der vierten Generation geführt. Wir haben es bei diesem Bier natürlich mit einem Hefeweizen zu tun. Die Stammwürze beträgt 11,85 Grad Plato. Wir haben es mit einem Alkoholgehalt von 5,1 Alkoholvolumenprozente zu tun. Die Hopfenbittere beträgt 12 Bittereinheiten. Wir haben es zu tun mit Fichtelgebirgswasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. So. Und das alles steht auf deren Homepage. Vorbildlich. Dass die Daten so gut angegeben sind.
So. Wirklich gut. Übrigens auch vorbildlich finde ich die Weizengläser von Meisels, wenn ich das mal so sagen darf.
Okay.
Die finde ich sehr hübsch. Die sind so subtil. Erst sehen die ganz normal aus wie so ein Weizen, wie so eine Weizenblume. Aber die haben so eine leichte Schwingung zu einer Seite. Sehr schönes Design, möchte ich mal sagen.
Okay. Ah, schöne Entspannungsverdampfung. Guck dich da. Oh.
Das riecht ja schon mal. Es duftet schon so rüber hier. Ganz bananig.
Durchaus. Also. Also die Farbe ist mal, meine Güte, das ist mal richtig schöner Bernstein, rötlich leuchtender Bernstein.
Eher auf der helleren Seite von rötlich leuchtendem Bernstein, aber
sehr schön. Ich weiß nicht, so hell finde ich das nicht. Also, das ist doch für einen Weizen relativ.
Ja, ich finde, so sollte ein Weizen aussehen, das ist genau die richtige Farbe.
Okay. Die meisten sind ja doch heller, ne?
Das stimmt, aber das wirkt, gut, vielleicht wirkt das auch ein bisschen frischer, ich weiß es nicht. Ich freue mich immer ein bisschen auf die Würze, auf diese schöne Mischung aus Banane und Würze. Und wenn das Weizen gleich ein bisschen dunkler daherkommt, dann erwarte ich das irgendwie. Deswegen erwarte ich das hier in perfektem Einklang. Mal schauen, ob ich das liefern kann.
Oh, das ist aber locker 3 Finger breit Schaum. Sehr schöne Schaumkrone.
Oh ja. Wieder schön fein. Stabil.
Ja, wollen wir mal riechen?
Gerne. Oh ja, Banane. Die kam schon die ganze Zeit aus dem Glas hier. Und da ist auch direkt eine Würzigkeit.
Ja, ja, durchaus. Eine Nelkigkeit.
Schön.
Und eine leichte Rauchigkeit, finde ich.
Ja. Hat so ein bisschen was Deftiges. Ich war jetzt mehr so bei Brot, aber ja.
Ja, oder so.
Ja, wie so ein, wie heißt das, wie heißt der Ofen denn? So ein Steinofen-Ding.
Ja, 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 dieses.
Ist aber auf jeden Fall auch was Zitrusartiges. Ich würde aber eher süß, so wie Clementine oder.
Da weiß ich schon gleich, was es ist. Ich kenne, was ist das?
Achso, wie heißt die denn woanders? Apfelsine, so.
Was? Apfelsine ist doch Orange.
Ja, die kleine, die aussieht wie eine kleine Orange.
Ja, das ist doch eine Mandarine.
Ach, Mandarine, das ist das Wort. Okay, alles klar, Mandarine.
Die nennt ihr Clementine?
Ja, aber ich bin nicht sicher, ob das genau synonym ist oder ob das eine irgendwie eine Unterart von dem anderen ist.
Clementine hieß nicht so die Frau von Palmoliv?
Ja, das auch. Das ist schon sehr lange her. Aber
die kennen ja auch noch. Vielleicht ist sie nach die Frau, haben die das denn benannt oder so ähnlich. Werden ja auch Rosen nach Menschen benannt.
Ja. Ich bin sicher, die Frucht wurde nach der Palmolivfrau benannt, ja.
Ja, weiß man ja nicht, ne?
Nee.
Durchaus getreidig, ne?
Ja.
Also brotig. Hefig.
Auf jeden Fall. Aber auch schön süß. Und das hat so eine cremige Süße, so eine Karamell.
Ja. Auch. Schön. Aber auch so eine leichte pilzige Note, so eine Steinpilznote oder wie auch immer. Finde ich. Wahrscheinlich durch die Hefe. Ja. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja, gerne.
Ja, dann Prost.
Prost.
Oh ja, also es ist nicht nur bananig.
Nee, was mir immer schon gefällt, ist, wenn man erstmal durch den Schaum durch muss. Das liebe ich ja im Sommer. Auch wenn der jetzt langsam vorbei ist hier, selbst hier. Sehr schön. Fruchtig.
Jo.
Fruchtig. So weich und rund und intensiv.
Aber auch.
Malzig. Lecker.
Ja, und nelkig. So ein bisschen. Sehr erfrischend.
Ja. Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Sehr erfrischend. Ich finde, dieses karamellig-vanillige kommt noch mehr raus, als es in der Nase war. Richtig schön lecker. Wäre
richtig gut. Ich mag das Emblem gerne, dieses Label, diese. Das ist schick.
Ja, das ist so traditionell, aber nicht
unnötig. Ja, total.
Gut gemacht, finde ich
auch. Total.
Also das Brotige auch wieder da. Finde ich richtig schöne Kombination.
Ich mag es auch.
Auch schön weich im Mund so. Schön. Nicht so viel Kohlensäure.
Es ist nicht ganz so weich wie das Einbäcker letzte Woche. Aber es ist auch schon, weil es hat so ein bisschen mehr diese fruchtige, ich will nicht sagen Kantigkeit, aber also das Einbäcker war gestern. Das Einbäcker war letzte Woche noch runder. Also noch weicher, noch, was wahrscheinlich auch ein bisschen deren Brauwasser liegt oder wahrscheinlich zu ganz viel Prozenten. Egal. Aber dieses ist auch sehr schön. Das ist auch besser als alles, was du so auf irgendwelchen in Biergärten kriegst, die nicht in Bayern sind. Also.
Das stimmt. Wobei Meisels Weizen sehe ich häufig auch hier noch. Aber gut, ich bin ja quasi zwischen dir und Bayern geografisch.
Ja, ich krieg das hier oben ja auch.
Ach so, ja, sehr gut. Aber es gibt wahrscheinlich oft hier, die haben ganz guten Betrieb, wie es aussieht.
Ja. Oh, das ist aber auch süß. Das ist schon. Das ist sehr vielseitig. Das ist schon komplex.
Ja, da ist viel. Ich habe gerade noch irgendwie Pfirsich gedacht. Also,
ja, finde ich gut. Ja. Pfirsich finde ich gut.
Da passiert mehr, als ich jetzt erwartet hätte.
Ja. Ich weiß nicht, was das ist, ob das so eine rauchig oder holzig oder wie auch immer, was das ist. Was ich da für eine Note noch drin habe. Ja, schön. Was machen wir damit?
Ich glaube, ich möchte auch wieder 6 Punkte vergeben, weil es anders ist als das Einbecker. Aber auf diese andere Weise.
Ja, ist ein bisschen traditioneller, ne?
Genau, ein bisschen traditioneller, ein bisschen malziger, ein bisschen kantiger. Mhm. Aber auf eine tolle Art, gefällt mir sehr gut.
Ja, ja. Also, ich mag es sehr gerne, muss ich dazu sagen. Ist auch vor allem nicht so dünn wie einige von diesen bekannten Weizenbieren. Looking at you, Erdinger. Das ist ja wirklich, also das ist schon eine Unverschämtheit, finde ich. Gut, egal. Auf jeden Fall, das hat Substanz, das hat Körper, das hat alles, was du haben willst. Das hat, ist sehr, sehr komplex, hat sehr viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen vereint, sehr gut ausbalanciert. Also mir gefällt das auch richtig gut. Ich bin auch bei 6 Punkten.
Sehr ja schön.
Ja, dann haben wir probiert. Maisels Weiße. Und es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir. Und mit was? Mit Recht. Und damit sind wir ans Ende dieser etwas längeren Folge angekommen. Dennoch gibt es natürlich nächstes Mal auch wieder Themen.
So ist es. Nächste Woche sind wir wieder im normalen, gewohnten Format mit 2 Alben, unserem Open Mic und für alle, die uns im Internet hören, einer Verkostung. Wir hören Gerd Schaller und die Philharmonie Festiva mit der 4. Sinfonie von Anton Bruckner.
Oh ja, das wird auch wieder so ein Brocken, ey. Das wird auch wieder eine lange Sendung.
Freut euch drauf, liebe Hörerinnen und Hörer. Und
wir außerdem sind im Brucknerjahr übrigens, deswegen.
Ah, ja, dann muss das ja noch gemacht werden. Sehr gut. Ja, ja. Bringen wir das noch
um. Müssen wir alle mal durch jetzt. Das nützt alles nichts. Ist nicht der einfachste Bildung. Komponist. Da muss man sich schon reinarbeiten.
Das werden wir versuchen. Dann gibt es noch ein bisschen leichtere Kosten mit God is an Astronaut und Embers.
So.
Für alle, die uns im Internet hören, wie gesagt, und nur da gibt es noch die Verkostung eines Bickelstumpf-Silvaner-Muschelkalk. Und wer das Wort Silvaner jetzt gehört hat, weiß, wir wechseln uns jetzt wieder ein wenig ab und gehen dem Wein nach. Also nächste Woche gibt es einen Wein, den Silvaner von Bickelstumpf.
So ist es. Das heißt, da gibt es dann auch wieder die 100er-Bewertung. Mhm. Ja, dennoch würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns teilt und liked und kommentiert und tut und macht. Kauft Dinge von uns, keine Ahnung, macht das alles. Und wenn ihr das alles gemacht habt, wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.